Der Martin Keller hat die Predigtserie so ein bisschen zusammengestückelt oder aufgestückelt, könnte man sagen, auf mehrere Sündungen. Und am letzten Sonntag haben wir ja von der Aro Recker gehört, wie das mit dem Vakuum ist, das da entstanden ist. Und dann eben das Volk gesagt hat, wir wollen auch einen König. Und der Martin hat dann für den heutigen Sonntag den Abschnitt aus 1. Samuel, aus dem 1. Samuelbuch, Kapitel 9 bis 15, also relativ ein langer Text, bestimmt. Und ich lese jetzt den Text vor. Nein, ich fasse ihn zusammen. Und also ein bisschen die Headline geschrieben: Wenn Gott unsere Wünsche zulässt und uns erst noch segnet dabei. Was passiert da? Jetzt kommt das Sauli-Spiel und die Geschichte geht folgendermaßen. Also das Volk hat ihm Samuel gesagt, wir wollen den König wie alle anderen Völker um uns herum. Und der Samuel hat klar gesagt, nein, das ist falsch. Gott ist auch ein König, das ist der Plan von Gott. Und das Volk hat gesagt, das ist gleich, wir wollen den König wie alle anderen auch, wo wir anlangen können, wo man nachfolgen kann, wo man kann, weiss doch auch nicht, grosse Taten tun. Wir wollen etwas Sichtbares, Spürbares, Erfahrbares. Und wenn es mit deinen Söhnen nicht hält, dann braucht es jetzt jemand anderes. So. Und der Samuel klagt Gott und sagt, furchtbar mit dem Volk, liegt wieder mal falsch. Und Gott sagt, nein, Samuel, du suchst jetzt einen König, ich werde ihn dir zeigen und du setzt ihn ein. So. Das ist ja schon mal die Frage, wie hat der Samuel das auf die Reihe gebracht, oder? Dann er weiss, es ist eigentlich falsch, aber Gott weist jetzt das an, um das umzusetzen. Der falsche Wunsch vom Volk. So, und dort steigen wir ein im Kapitel 9. Ich habe es da ein bisschen aufgedröselt. Kapitel 9 und 10, das fängt so an. Ein gut aussehender junger Mann aus dem Stamm Benjamin wird von seinem Vater, also der war nicht mehr so jung, war vielleicht 22, wie auch immer, wird von seinem Vater geschickt, weil die haben ein paar Eselinnen nicht mehr gefunden. Und der geht die suchen. Der jung gut aussehende Mann heisst Saul. Und dann reist es relativ lang. Und der Saul will schon wieder umkehren und sagen, wow, Eselinnen sind nicht so wichtig, unser Vater macht sich Sorgen um uns, wir gehen wieder zurück. Und dann sagt der Knecht, ja, aber schau in dieser Stadt, da habe ich gehört, da gibt es einen Seher oder einen Prophet, das war der Samuel, der kann uns vielleicht helfen. Und der Saul willigt ein und sie gehen zu dieser Stadt und im Vorfeld sagt Gott im Samuel, du wirst jetzt den sehen und antreffen, den ich ausgewählt habe und du setzt ihn als König ein. Also der Samuel ist vorbereitet, sie treffen sich, es gibt ein Ritual und so weiter, um da kurz zusammenzufassen. Es kommt an den Punkt, dass der Samuel dann den Saul zum König salbt. Das hat man hier als Ritual gemacht damals. Da hat man da so Horn Öl ausgeleert über dem Kopf und mit dem ist die Person intronisiert worden, sozusagen. Der Witz an der Sache ist, das hat niemand gesehen. Sie sind nur die zwei gewesen. Auch der Knecht vom Saul, der ist schon vorausgegangen. Der Saul wird zum König gesalbt. Und ein bisschen später wird dann das Ritual quasi wiederholt, und zwar per Los vor dem ganzen Volk. Der Samuel nimmt das ganze Volk zusammen, dann wird es losgeworfen und ein Los fällt auf den Saul. Und irgendwie hat er so Angst gehabt oder irgendwie, weiß auch nicht, hat er sich versteckt im Materiallager. Und dann haben sie ihn geholt und eingesetzt als König. Dann kommt das Kapitel 11. Der erste Sieg, also der Saul übernimmt dann die Aufgabe. Jetzt muss man sich da nicht so vorstellen, dass der dann da wow, ins Königshaus eingezogen ist. Da ist eigentlich gar nichts gewesen, oder? Er war ja der erste König gewesen, der ist wieder heimgegangen. Und irgendwie hat er dann mal ein bisschen Soldaten um sich gesammelt und so. Auf jeden Fall, ein Nachbarvolk, die Ammoniter belagern eine israelische Stadt. Und das ist der Moment, wo der Saul richtig Führungstalent zeigt. Er trommelt die Leute zusammen, ein ganzes Heer, und er rettet die Stadt. Und über das aber wird er in Gilgal, das war so ein Ort, gewesen, wo immer wieder Opferfest stattgefunden haben, ein besonderer, ein heiliger Ort eigentlich, könnte man sagen. Dort wird er nochmal richtig feierlich, öffentlich als König bestätigt und bejubelt. Kapitel 12. Der Fokus dreht wieder auf den Samuel. Der Samuel hält relativ lange Rede über seinen Abgang. Und er rechtet in Anführungszeichen mit dem Volk und sagt, so, jetzt, ich höre jetzt auf. Jetzt sagen mir, habe ich irgendetwas falsch gemacht? Habe ich jemanden beschissen? Habe ich jemanden übervorteilt? Habe ich Geld weggenommen? Blablabla. So, und dann könnt ihr es jetzt sagen. Und das Volk sagt, nein, du bist immer transparent, ehrlich, gute Arbeit gemacht. Kein Problem. Und der Samuel fährt weiter und sagt, aber euer Problem ist, ihr habt einen Fehlentscheid gefällt. Und in einer flammenden Rede haltet ihr im Volk dann nochmal vor, dass ihr selber den Willen durchgedrückt habt, dass ihr einen menschlichen König habt wollt und mit dem eigentlich Gott abgewählt habt als König oder abgelehnt. Aber zugleich sagt er ihnen, wenn ihr aber auf dem Weg geht, jetzt, wo ihr eingeschlagen habt, und ihr seid, ihr und euren König, denn euch, sind Gott treu und bleibt im Vertrauen auf Gott, dann wird es gut rauskommen. Und dann kommt Kapitel 13 und 14. Und da fängt es an. Der Saul hat Erfolg in der ersten Phase, aber dann kommt es in eine Phase, wo er einfach dumme Entscheidungen fällt. Macht verschiedene dumme Sachen. Er hätte warten sollen, es ist wieder Krieg ausgebrochen, die Philister haben angegriffen, ein anderes Nachbarvolk. Der Saul hätte in Gilgal warten sollen, bis Samuel kommt, Opfer bringt und dann quasi sie in Krieg aussendet, unter dem Segen Gottes, könnte man sagen. Und er hat nicht können warten und hat dann selber geopfert. Katastrophaler Fehler. Das gibt einen Bruch in die ganze Geschichte. Und über das aber sagt Samuel ihm, deine Dynastie wird aufhören. Also eigentlich wäre denkt sie mit dem Saul fängt eine Dynastie von Königen an, die ewig dauert, sozusagen. Und der Samuel sagt ihm, deine Dynastie wird aufhören. Nächster Fehler, den Saul macht, in diesen Kriegereien macht er einen Schwur, wo beim Haar, seinem eigenen Sohn, also er ist dann inzwischen schon über 30 gewesen, der Saul, aber macht einen Schwur und verpflichtet das ganze Kriegsvolk nichts zu essen bis am Abend und jeder, der isst, bis alle Feinde besiegt sind, der ist des Todes. Der Jonathan hat es einfach nicht mitbekommen. Und das kostet beim Haar, seinem eigenen Sohn, das Leben. Ganz dumm. Ein unüberlegter Eid, wo seinem Sohn fast das Leben kostet. Ist dann nochmal gut rausgekommen. Und dann kommt das Kapitel 15, wo es nochmal von Gott her einen Auftrag gibt für den Saul, nämlich nochmal ein anderes Volk im Umfeld, die Amalekiter, vollständig zu besiegen. Und die Amalekiter sind die gewesen, die beim Auszug von Israel aus Ägypten also ins Heilige Land, nach Kanaan, die haben sich in den Israeliten weggestellt. Hätten sie nicht müssen, aber die sind so frech gewesen und haben gesagt, da kommen wir nicht durch. So. Gott vergisst nichts. Und dann hat er im Saul den Auftrag gegeben, jetzt rotet er die Amalekiter aus. Das wäre nochmal ein eigenes Thema. Wieso rottet Gott Völker aus und so? Aber den Kübel machen wir heute nicht auch noch auf, sonst wird es never ending. Macht der Saul da, aber der Auftrag war, alles zu vernichten. Alle Menschen, alle Tiere, alles zu vernichten. Und da haben sie dann nicht ganz umgesetzt, sondern sie haben die besten Tiere mitgenommen. Also sie haben schon vieles vernichtet und so. Der König hat Saul leben lassen, haben Saul mitgenommen und so. Und dann gibt es nochmal ein Treffen von Samuel und von Saul. Und der Samuel hebt ihm da vor und sagt, was höre ich da für ein Geblöcke? Und dann sagt der Saul, ja, wir haben natürlich, weißt, wir haben die besten Tiere behalten, oder? Wir tun die opfern. Fromme Ausrede. Auftrag verfehlt. Und am Schluss hat er nochmal eine Ausrede, weil er nicht mehr rauskommt, der Saul, und sagt, eigentlich ist das Volk hat entschieden. So. Also er lehnt die Verantwortung ab, die er als Leiter hatte. Und dann sagt Samuel ganz klar, Gott hat dich verworfen als König. Das Kapitel endet sehr tragisch. Die zwei trennen sich. Der Saul sieht den Samuel nicht mehr. Dort hört es auf. So, das ist unsere Geschichte. Und ich leite aus dieser doch vielfältigen oder komplexen Geschichte ein paar Punkte ab, wo man, glaube ich, lernen daraus oder Beobachtungen. Vier Beobachtungspunkte oder Lernpunkte für uns, die ich mit euch teilen möchte. Ein erster Punkt: Gott lässt sich auf unsere Wünsche ein. Das ist ja die Geschichte, oder? Eigentlich war es falsch gewesen, was das Volk wollte, aber Gott tut wie kehren und lässt sich dann auf das ein und sagt: Okay, wenn ihr einen anderen König wollt, ich suche euch einen, ihr setzt den ein. Samuel warnt das Volk, aber Gott sagt: Machen. Er soll im Volk folgen und eben den König einsetzen, so wie sie es wünschen. Jetzt würde ich mal zwei Sachen unterscheiden, so Plan A, Plan B. Der Plan A war eigentlich, Gott ist König, er sitzt auf dem Königsthron. Natürlich hat es auch beim Samuel und vorher bei den Richtern, es hat immer Führungspersonen gegeben, die die Verbindung zu Gott hergestellt haben und im Volk geholfen haben, auf Gott zu hören. Aber nie Könige, weil Gott hat gesagt, ich bin auch ein König zum Volk. Das ist der Plan A. Nicht ein Mensch ist König, sondern Gott ist König. Man könnte sagen, das ist der Wille von Gott, seine Absicht, seine gute Absicht gewesen. Der Plan B ist, Menschen haben gesagt, die menschlichen Leiter haben da versagt oder die Nachkommen, wir wollen gleich jemanden, den wir anlangen können, jemanden Sichtbares und so. Dumme Idee, wir wollen sein wie alle anderen Völker. Das ist der Plan B. Menschen wollen einen sichtbaren Leiter, einen König. Und Gott lässt den Plan B zu. Noch mehr. Er sagt: Okay, dann gehen wir jetzt den Plan B, wenn ihr das möchtet. Oder unbedingt wollt. Und Gott zieht sich dann nicht zurück und sagt: Ja gut, dann, ich gebe euch noch einen König, aber dann müsst ihr schon selber schauen und Konsequenzen tragen. Nein, er wählt den Saul aus und ermächtigt er auch noch. Man liest dann ein bisschen später, der Samuel und sagt auch im Saal voraus schon, du wirst vom Geist Gottes ergriffen werden. Und man lesen dann dort in der Bibel, dass der Saul vom Geist Gottes ergriffen worden ist, prophetisch geredet hat. Und es steht dann dort so, sein Herz wurde verwandelt. Also Gott ist mit dem den Weg gegangen. Er hat nicht einfach gesagt, ja gut, dann müsst ihr halt selber schauen, sondern Gott ist auf die Wünsche eingegangen vom Volk und dann hat er es auch umgesetzt mit ihnen. Also Gott lässt sich auf die Wünsche der Menschen, damals vom Volk Israel, ein. Und gibt noch eins oben drauf und gibt Geistausgüssung, gibt prophetische Gaben und so weiter, was dort Saul erlebt hat. Was könnte man da davon ableiten? Vielleicht hast du irgendein Gebetsthema. Gebet ist um Gesundheit oder sonst irgendetwas oder dass Gott irgendetwas, wo du dran bist, gelingen lässt und so. Wenn man sich selber beobachtet, so, wir beten ja manchmal für allerhand Sachen, wo man dann so auf den Zweiblick merkt, ja, es ging auch anders, aber das möchten wir. So. Und ich glaube oder leite von dieser Geschichte ab, dass Gott vielleicht einen anderen Plan gehabt hätte, aber er lässt sich darauf ein und er erhört unser Gebet und es wäre dann so etwas wie Plan B. In der Theologie reden wir dann vom sogenannten zulassenden Willen Gottes. Und die Geschichte zeigt, das ist nicht einfach so, Gott lässt es zu und dann musst du aber selber schauen, weil du falsch liegst. Nein, tatsächlich. Gott kann auch mit dem Plan B arbeiten. Er segnet uns sogar noch dabei, wie damals der Saul. Mit seiner Leitung, mit seinem Geist, mit Weisheit und so weiter. Gott kann mit dem Plan B arbeiten. Du musst keine Angst haben, wenn du nicht 100% sicher bist, dass der Plan A verwünscht ist für dein Leben. Nein, Gott kann auch mit dem Plan B arbeiten, wo du vielleicht aus unserer Sicht sehr menschlich ist. Wir kommen aber noch darauf, es gibt eine Bedingung. Jetzt eine zweite Beobachtung oder einen zweiten Lernpunkt. Auch der Samuel musste lernen, mit dem Plan B zu fahren. Und das ist auffällig. Der Samuel hält durch alle diese Kapitel immer wieder, sagt er im Volk, okay, ich setze euch den König ein, aber es ist im Fall falsch. Gut, da ist der Saul, wir salben ihn zum König, aber denkt daran, ihr habt Gott verworfen. Es ist so. Er sagt es immer wieder. Und trotzdem geht er mit, die ganze Zeit. Der Samuel macht es auch nicht so, dann er sagt, ja, okay, wenn ihr den König wählt, da ist im Fall nicht Gottes Wille, da ist nur Plan B und es ist egoistisch, wenn ihr da macht, eh falsch, ich setze jetzt den ein und tschüss, dann müsst ihr also schon selber schauen. Nein, er bleibt nach dran, bleibt dabei. Und durch die ganze Geschichte durch merkst du, Samuel sagt mit dem nicht, wow, gut, jetzt wird Plan B plötzlich zu Plan A. Nein, er sagt immer ganz klar, das ist eigentlich falsch, aber Gott führt jetzt den Weg und bleibt da, er begleitet. So. Also der Samuel schafft das, einen aus seiner Sicht falschen Weg mitzugehen mit dem Volk, auch mit dem Saul nachher, den immer wieder zu benennen, ohne aber dann schmollend sich zurückzuziehen und zu sagen, ja, wenn ihr falsch liegt, dann gehe ich jetzt. Er trägt seinen Teil dazu bei und ist in dem Plan B Begleitung Gott gehorsam. Ich habe mir so überlegt, oder? Das ist schon auch eine hohe Kunst und das ist vielleicht an dem Ecke der Lernpunkt. Kommen hier auch Menschen, die offensichtlich falsche Entscheidungen fällen, trotzdem nachhalten? Oder sagen wir, wenn du den Entscheid fällst, dann bin ich nicht mehr dein Freund. Dann können wir nicht mehr miteinander. Weg. So. Oder wenn jemand gut angefangen hat und dann irgendwann im Verlauf des Lebens dumme Entscheidungen fällt, falsche Entscheidungen, sagen wir dann, ja okay, jetzt kippst du den Glauben über Bord oder was auch immer und dann sagen wir, dann haben wir nichts mehr miteinander zu tun, weil du gehst den falschen Weg. Schaffen wir da wie Samuel auch dann noch jemanden zu begleiten, ohne dem zuzustimmen, was da falsch läuft, aber dabei zu bleiben. Und immer wieder Rückmeldungen zu geben, und zwar so, dass er ermutigt, auf den richtigen Weg weiterzugehen oder gute Entscheidungen zu fällen. Ich neige dazu, also wenn jemand ein paar Mal dumme Entscheidungen fällt, dann sage ich, ja gut, jetzt musst du Konsequenzen haben, kann dir nicht helfen. Und dann geht irgendeine Beziehung auseinander. Vielleicht muss man da noch ein bisschen weiterdenken. Der dritte Lernpunkt oder der dritte, kann man sagen, Beobachtung in dieser Geschichte: Der Saul macht Fehler. Es ist also furchtbar. Es fängt gut an, auch wenn es Plan B ist. Gott segnet das mit dem Saul und so. Und ja, hätte ich gut kommen können. Zumindest von Gott her hätte es gut kommen. Aber wir Menschen versieben es dann auch nichts. Ich habe es vorher schon erwähnt, bei der Zusammenfassung der Geschichte, beim Krieg gegen die Philister, macht Saul den Fehler, dass er nicht warten kann, sondern die Sache selber in die Hand nimmt und sagt, ja, nein, der Samuel kommt spät, oder jetzt opfere ich halt selber. Und das war falsch. Misstrauen zu Gott. Er macht einen unguten Deal oder eben den Schwur während dem Krieg, wo katastrophale Folgen hätte können haben, wenn nicht das Volk noch gesagt hat, nein, du bringst jetzt deinen eigenen Sohn nicht um, auch wenn du es geschworen hast. Der hat jetzt uns geholfen, den behalten wir. Also katastrophal. Trifft die eigene Familie. Aus Ego-Gründen. Dann der Krieg gegen die Amalekiter, wo er zwar vordergründig umgesetzt hat, aber nicht durchgezogen hat, nicht gehorsam war, dem Auftrag, den Gott ihm gegeben hat, in diesem konkreten Fall. Und am Schluss rettet er sich fromm raus und sagt, ja, mit dieser Beute hätten wir dann geopfert, oder? So könnte man Gott zufriedenstellen. Und am Schluss, wo er merkt, es wird eng, sagt er, ja, das Volk hat Willen. So. Er übernimmt keine Verantwortung für sein Handeln. Gott gibt ihm Saul einen Auftrag, eine Rolle und segnet ihn. Aber an den wichtigen Stellen versagt er. Und man kann sich schon fragen, was ist da passiert? Hat die Charakterentwicklung nicht mitmögen? Hat er zu viel Macht bekommen? Hat er Angst gehabt vor dem Volk? Wenn man so eine Geschichte liest, könnte man auf so Ideen kommen, durchaus. Hat den Ego überwältigt? Was man daraus lernt, ist, auch wenn man im Plan B unterwegs ist, wie der Saul unterwegs war, ist es wichtig, dass man auf Gott hört, dass man ihm folgt. Nur dann kann sich's gut weiterentwickeln, auch im Plan B. Ungehorsam, Misstrauen zu Gott zerstört beim Plan A wie beim Plan B den Zugang zu Gott und dann bricht es auseinander. Aber Achtung, nicht Gott ist schuld, wir sollten an diesem Punkt dann auf uns schauen und die Verantwortung übernehmen. Und dann kommt es eben zu dem sehr bekannten Satz, viele kennen den wahrscheinlich, wenn man die Geschichte ein bisschen kennt, wo der Samuel am Schluss sagt zum Saul: Meinst du, dem Herrn gefallen Brand- und Schlachtopfer genauso gut wie Gehorsam gegenüber seinen Weisungen? Rhetorische Frage, die Antwort ist nein. Also der Saul hat sich ja rausschwätzen mit dem und sagen: Ja, wir haben die besten Tiere behalten, weil wir könnten die opfern, Gott. Der Auftrag war ein anderer. Und der Samuel sagt: Meinst du, dem Herrn gefallen Brand- und Schlachtopfer genauso gut wie Gehorsam gegenüber seinen Weisungen? Lass dir gesagt sein, es ist besser, dem Herrn zu gehorchen, als ihm Opfer darzubringen. Auf ihn zu hören ist besser, als ihm das beste Fett von Schafböcken zu opfern. Gehorsam ist besser als Opfer. Und dann hört er die Geschichte auf. Für den Saul. Für uns aber nicht. Und das ist so mein vierter Beobachtungspunkt. Gott bringt den Plan A zum Ziel. Wir lesen dann in der Geschichte, Gott nimmt ihm Saul das Königtum weg und dann heißt es so im Kapitel 15 am Schluss, er gäbe es ihm einen anderen, der besser ist als du, sagt Samuel im Saul. Gott nimmt es dir weg und er gibt es ihm einen anderen, der besser ist als du. Wer ist der andere? Der David. Ist er besser gewesen? Also Geschichten sind nicht so glücklich dort. Auch der David hat versagt. Aber da wäre jetzt auch nochmal ein anderes Thema. Warum hat Gott trotzdem mit dem David weitergefahren? Und er hat gesagt, dein Königtum wird ewig bleiben. Das hat ja nicht geheissen, der David bleibt ewig. Sondern dort gibt es eine Linie. Deine Dynastie, König, wird ewig dauern. Sehr geheimnisvoll. Aber mit dieser Verheißung kehrt eigentlich Gott in dieser Geschichte zum Plan A zurück. Natürlich ist klar da dabei, nicht der David wird ewig bleiben, sondern Gott ist ja König. Und jetzt ist es interessant. Ungefähr 300 Jahre später, also wir bewegen uns in dieser Geschichte um 1000 vor Christus, ungefähr. Ungefähr 300 Jahre später, nach 300 Jahren zum Teil katastrophalen Nachfolger von Königen nach dem David. Also das ist ja furchtbar, wenn man diese Geschichte liest, denkst du, geht es eigentlich noch? Was machen die ja? So. Also es ist immer und runtergegangen, haben sie wieder Götzen angebetet, dann hat wieder ein König umgekehrt und gesagt, wir müssen alle Gott vertrauen, dann hat es wieder eine gute Kurve genommen und dann ist es wieder falsch und furchtbar. Ungefähr 300 Jahre später sagt ein Prophet folgendes, also um 720 herum geht man davon aus, von Christus. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen im finstern Land, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte, wenn man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht, und jeder Mantel, der durch Blut geschleift wird, das ist Geschichte damals, und wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft, die Königsherrschaft, ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, und wie noch? Friedefürst. Der König. 720 vor Christus. Und dann geht es nochmal 700 Jahre. Und dann lesen wir im Neuen Testament die bekannte Weihnachtsgeschichte. Und im sechsten Monat, Lukas 1, wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth. Zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Haus David. Siehst du die Linie? Die vertraut war mit einem Mann vom Haus David. Das kommt aus der Dynastie. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, und jetzt kommt's, wird ihm den Thron seines Vaters David, 1000 Jahre vorher, gell? Wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Nicht einfach eine Periode, in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Zitat Lukas 1, 26 bis 33. Das bedeutet für uns, Gott verfolgt den Plan A. Und er ist König. Und Gott, Jesus, hat sein Königtum schon angetreten. Aber noch nicht vollendet. Es ist noch nicht fertig. Wir leben jetzt hängen in dieser Zwischenzeit. Und jetzt gibt es ja immer wieder Leute, die sagen, ja, wahrscheinlich ist die Welt geht Bach ab, Jesus kommt wieder und so. Ja, 1000 Jahre vom Saul David bis zum Messias, bis zur Weihnacht. 1000 Jahre. So, Gott hat viel Zeit. Aber eines Tages ist das passiert, wo dort Maria erlebt hat. Und Gott sagt, so, jetzt kommt die nächste Phase, Königtum. Und der Fürst, der Friedefürst, tritt jetzt sein Reich an. Das heisst für uns, Jesus oder Gott will nicht nur König sein über Israel, Plan A, sondern dein und mein König. Und er lässt uns ein, in sein Königreich teilzuwerden von seinem Königreich. Er hat sein Königtum schon angetreten, hat den Thron bezogen, und er will heute dein und mein König sein. Und die Herausforderung, die Gott damals, oder die Ermutigung, könnte man auch sagen, die Gott damals im Volk Israel gesagt hat, es ist eigentlich nicht so wichtig, ob Plan A oder B, aber sind Gott gehorsam, folgen ihn, verehren ihn, rennen nicht dauernd anderen Göttern an, das ist genau gleich. Immer noch. Die Einladung, die Gott uns sagt, Jesus ist König. Mach ihn zu deinem König. Wird Teil von seinem Königreich und renn nicht irgendwelche Götter an. Da sind moderne ja ganz andere Sachen. Bet nicht irgendein Zeug an, wo du glaubst, das macht dein Leben glücklich und sicher und so. Es gibt nur einen König, der das anbringt. Und der hat den Namen Immanuel. Gott ist mit uns. Ich fasse zusammen. Es kann sein, dass Gott auf deine Gebete hört und du nicht einmal sicher bist, ist es echt egoistisch jetzt gewesen oder nicht. Gott kann mit dem umgehen. Und manchmal geht er auf unsere Wünsche ein. Aber in jedem Fall, und da wäre meine Bitte, egal, ob du mit Plan B oder A unterwegs bist jetzt, also wenn es auch Plan B ist, in jedem Fall, bleib Gott treu, vertraue ihm, lass auf ihn, er will dein wahrer König sein. Möge Gott uns helfen, dass wir in jedem Fall, wo wir unterwegs sind, ganz uns ihm anvertrauen können und auf ihn vertrauen können, dass wir von ganzem Herzen ihm nachfolgen können. Und das heisst, Gott anbeten, Gott als König zu haben und nicht irgendwelche andere Sachen, die wieder verkehren irgendwann.